Wir sind im 1. Petrusbrief und werden heute noch einmal zum 1. Petrusbrief reden. Wir werden sicher nächstes Jahr mit dem weitermachen. Nächste Sonntag denke ich nicht. Aber jetzt das Mal, wenn wir wirklich weitermachen. Und es ist wirklich nicht mal, als es war, gell? Das ist einfach so. Wir werden älter, muss ich. Sie brauchen ab und zu eine Brille. Ja, 1. Petrus 3, 18 bis 4, 6 wird der Text mit euch lesen. Und mit euch nachher ein paar Sachen daraus anschauen. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich nur 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt euch auch rettet, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat aufgehört mit der Sünde, dass er ihn fort nicht noch, die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr eine vergangene Zeit zugebracht habt nach heimischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichen Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe Wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Aber sie werden Rechenschaft geben müssen dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach der Menschenweise gerichtet werden, im Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. Der Abschnitt, den wir anschauen, es ist ein komplizierter Abschnitt. Es ist ein wirklich schwieriger Text. Phasenweise sehr schwierig. Und ich will noch nicht alles können erklären. Ich will noch nicht alles wollen erklären. Aber es ist immer so, dass wir natürlich, das merken wir, wenn wir es lesen, immer wieder mehr lernen können. Ich werde euch mit euch aber wirklich durch den Text durchgehen und gewisse Schwerpunkte rausnehmen aus diesem Abschnitt raus, wo mir wichtig geworden sind, wo mir aufgefallen sind im Ganzen hin, von dem her. Der erste Vers ist ja so, vergessen die Vorgeschichte nicht, der erste Vers ist wieder in Anschluss an dem, was vorher war, was darum geht, wie wir uns verhalten sollen. Und es kann sein, dass wir vielleicht auch was auch immer, vielleicht müssen wir auch die Leiden noch, weil wir Gott glauben oder was auch immer. Das letzte Vers mit 17, denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um ihre guten Taten willen leidet, als um die bösen Taten willen. Denn, das ist das nächste Wort nachher, denn auch Christus. Wie gesagt, die Überschriften sind manchmal ein bisschen irritierend, die gehören eigentlich nicht da drin. Der Text geht weiter. Und das heisst hier weiter, wenn wir Menschen müssen leiden wegen dem Glauben, ist das nicht unbedingt etwas Spezielles, sondern Jesus Christus hat wegen seiner Überzeugung, die er auf die Welt gebracht ist, definitiv gelitten. Ganz klar. Oder? Und zwar so weit, dass er als der einzige Gerechte, der über die Erde gelaufen ist, gestorben ist. Sich hat umbringen von diesen Menschen. Und da kommt jetzt aber die schöne Formulierung, die ich so spannend finde, wo ich auch denke, die extrem entscheidend ist, dass wir das mehr und mehr lernen verstehen. Tod nach dem Fleisch, lebendig im Geist. Und das ist für mich die Kernaussage über diesen Abschnitt, den ich jetzt mit euch anschaue. Tod im Fleisch, lebendig im Geist. Das heisst, das ist eines der entscheidendsten Prinzipien vom Reich Gottes überhaupt. Wenn nicht überhaupt das Grundlegendste. Im Fleisch liegt der Tod und im Geist liegt das Leben. Ich kenne niemanden, der, wenn er auf die Welt kommt, nicht altert. Das Fleisch altert. Es wird alt, es wird immer älter, manchmal braucht man Hilfsmittel. Der Geist nicht. Und das ist der Punkt. Es geht darum, dass wir wirklich mehr und mehr lernen, in dem Geist leben. Auch wenn wir alt werden. Das spielt dann nicht mehr so eine Rolle. Das ist dann gleich. Wenn wir auch nicht wieder zurück, ich will nicht wieder 20 sein. Was ich will, Das wette ich manchmal. Die gleichen Voraussetzungen haben, wie sie Kinder und Teenager jetzt haben. Das wette ich. Aber nicht wieder 20 sein. Das wette ich nicht. Ja. Jesus ist gestorben als einmaliges Opfer und ist im Fleisch getötet, aber im Geist nach auferstanden und lebendig und lebt immer noch. Und wir kommen dann zu seiner Stellung, dann später, gleich darauf aber kommen wir zu seiner Stellung. Und das ist interessant. Und dann kommt so ein interessanter Abschnitt, der wirklich schwer zu verstehen ist. Und noch nicht ganz klar auch unter der Bibel gelehrt, nicht eine eindeutige Interpretation findet. Was aber eindeutig ist, ist ganz klar, Jesus Christus ist dann, als er gestorben ist, ist er nicht 3 Tage geschlafen. Das ist ganz wichtig. Jesus ist dann, als er gestorben ist, als Leib, ist er im Geist unterwegs gewesen, im Totenreich. Das ist ganz, ganz klar und eindeutig. Da gibt es mehrere Bibelstellen, die sagen, zu wem was er alles predigt hat, ist nicht so relevant. Aber offensichtlich zu denen predigt, zur Zeit vom Noah oder vor dem Noah, wo die ganze Heilsgeschichte noch überhaupt keine Ahnung davon, nichts davon gewusst haben, denen hat er predigt und hat noch etwas weitergegeben und hat anderen auch predigt. Je nachdem hat er etwas gelehrt oder hat ihnen ein endgültiges Resultat angesagt, dass sie wissen, was Sache ist. Oder hat ihnen eine Hoffnung gegeben, die sie bis jetzt noch nicht hatten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber was eindeutig ist, Jesus Christus hat in diesen 3 Tagen, was noch lustiger tun, hat er nur 2-3 Tage gebraucht. Finde ich immer so interessant. 3 Jahre auf der Erde, 3 Tage im Totenreich und nachher tausende von Jahren Menschen auf der Erde. Das sind so die Relationen natürlich manchmal ein bisschen. Dass man so ein bisschen sieht, wie die Durchschlagskraft ist und wo sie wie ist. Dort hat er predigt und der Petrus nimmt dann hier Bezug auf eine Begebenheit, die wir garantiert alle gehört haben, die Geschichte von der Arche Noah, die kennen wir. Der Arche Noah ist relativ viel Wasser dahergekommen. So relativ viel, dass nur noch 8 überlebt haben und die anderen alle sind relativ, nein, definitiv versoffen. Von dem her. Der Herr hat einiges Mal aufgeräumt. Weil es mit den Menschen verleidet hat, zum Glück verheißen, dass es nicht wieder macht. Weil ich bin überzeugt, es hat ab und zu noch wieder Situationen gegeben, wo sie mal wieder verleidet wäre. Weil, das ist genau das Problem, weil der Mensch im Fleisch nicht checkt, was der Geist im Leben wirklich würde bringen. Oder? Und darum bin ich froh, dass wir mehr und mehr Menschen wirklich auch etwas lustig machen von dem wahren Leben, das wirklich möglich ist und wo einfach wirklich alles verändert. Oder? Und das hat eben in dieser Zeit sind 8 Menschen gerettet worden durchs Wasser. Klar, sie sind übers Wasser gegangen, sie sind die Einzigen, die durchs Wasser durch überlebt haben. Und es hat hier etwas Interessantes. Und ich werde den Vers wirklich noch schnell kurz aufnehmen. Und sagt, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn ihr werdet nicht den Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Da wird in einem Satz beschrieben, was Taufe eigentlich bedeutet. Und die meisten sind tauft und die noch nicht tauft sind, können sich gerne dazu Gedanken machen. Kinder tauft sich übrigens nicht, oder Kinder tauft sich, hat es gerade vergessen. Nur eine kleine Kammerbemerkung. Wenn ihr mehr wissen wollt, können wir das anders mal diskutieren. Aber hier steht jetzt Taufe rettet. Ja, rettet jetzt Taufe oder rettet Taufe nicht? Es gibt andere Bibelstellen, wo nicht sagt, dass Taufe rettet. Ich sage, 90% Nein, 10% Ja. Was ist das für eine Aussage? He? Ich tue euch die jetzt schon noch auslegen. Der Punkt ist der, und das ist, was mir immer erzählt, das ist auch spannend, und Matthias auch. Die Entscheidung für Jesus Christus im Stillen zu Indien ist kein Problem. Aber die öffentliche Taufe ist eine wahre Herausforderung für sie. Nicht nur dort, auch ab und zu hier für gewisse Leute. Darum sage ich, Taufe rettet auch. Und zwar aus folgendem Grund. Taufe ist das öffentliche Bekenntnis von einer inneren Überzeugung, die ich gewonnen habe. Und mit dem öffentlichen Bekenntnis tue ich etwas unterstreichen und festmachen. Und durch das tue ich meinen Glauben enorm stärken. Und wenn ich das mache, gibt mir das viel mehr Substanz, um zu widerstehen und in schwierigen Situationen durchzuziehen, weil ich habe das öffentlich bekannt. wenn irgendeiner kommt und versucht, dir das abzusprechen, kannst du sagen, innerlich oder äußerlich, nein, vergiss es, ich habe 50, 60, 70, 80, 3, 4, 5, 6 Leute gehabt, die zugeschaut haben, die mich taufen lassen. Ich gehöre zu Jesus Christus, du kannst mir erzählen, was du willst. Und darum rettet die Taufe auch ein bisschen. Darum sage ich das so. Die Taufe ist nicht heilsnotwendig. Wer glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und ihn ins Leben aufgenommen hat und sagt, du kannst mein Herr sein, der ist gerettet. Punkt. Es braucht nicht mehr. Oder? Und das Fakt ist, wir haben ein paar Leute, die das nicht erst vor kurzem gemacht haben, und die Menschen, die spüren das. Die spüren, dass es einfach etwas anderes geworden ist. Wir waren schon lange gläubig, merken es vielleicht nicht mehr so gut. Dann brauchen wir ab und zu wieder ein bisschen mehr Geist, damit ein bisschen weniger Fleisch ist, und dann merken wir es dann plötzlich auch wieder ein bisschen. Dann hilft es dann eben auch. Oder so Situationen wie am Donnerstag, wo man plötzlich merkt, aha, der Geist ist wirklich lebendig, oder? Und wenn viele Leute dafür beten, passiert wirklich auch etwas. Oder wenn Leute dafür beten, es müssen nicht viele sein, es können ja wenig sein, oder? Das ist wichtig. Und von dem her sind wir gerettet, wenn wir glauben. Aber Taufe ist für mich schon etwas, was uns wirklich Durchstandskraft gibt. Und eine Solidität gibt uns im Glauben, wo wir ohne die einfach nicht haben. Oder? Und Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, dass wir glauben, dass Jesus Christus uns gerettet hat, mit dem, dass er gestorben und auferstanden ist. Und jetzt lebt. Im Geist. Und genau in diesem Geist ist er jetzt zur Rechten Gottes im Himmel und unter da ist ihm alles. Und das gelesen natürlich da und ihm sind unter da die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Also Engel ist, haben wir schon mal einmal vor nicht allzu langer Zeit mal darüber geredet. Es war ein bisschen kompliziert, ich habe einen Brief angefangen, sind die Engel vorkommen. Die Mächte ist ein bisschen zu weit oben, hat ein bisschen falsche Not durch, darum haben wir den Brief aufgehört. Aber die Engel haben wir angeschaut. Das heisst, wenn ihr wollt, könnt ihr das nachlesen. Ja, was sind die Gewaltigen und Mächte? Ich bin nachschauen, bewusst. Und das ist so, hier geht es darum, im Begriff Gewaltige ist der Begriff Exousia, das heisst Autoritäten im irdischen Sinn. Leute, die Autorität haben. Leute, die Autorität haben in dieser Welt, auch über uns, sind trotz allem Christus untertan. Das ist mir wichtig. Nicht, dass sie das machen, was der Herr will, zum Teil. Wenn sie gläubig sind, dann ist die Chance gegeben. Wenn sie wirklich gut gläubig sind, noch mehr. Der wüsste, wie ich es meine. Und trotzdem sind die, die Autorität haben, trotzdem Jesus Christus untertan. Es gibt nichts, was nicht untertan ist. Und Macht, Macht ist der Begriff Dynamis, das heisst kräftige, und das ist interessant, kräftige, Kräft oder befähigte. Und das, ich finde das noch interessant, ich finde es spannend. Das können wir so interpretieren, wie man will. Und gewisse Leute können sich das sehr gut vorstellen. Es gibt Leute, die Autorität haben, die nicht befähigt sind. Und die Fähigkeiten nicht haben, aber sie sind gleich Vorgesetzte. Die sind auch untertan. Und dann gibt es solche, die befähigt sind und durch das Macht haben über Menschen. Oder? Also beide Gattungen von Menschen, die irgendwo Einfluss ausüben können, sei es durch Autorität, die sie bereuen, oder durch Befähigung und Macht, die sie haben in unserem Leben, sind trotzdem Jesus Christus untertan. Und ich finde das immer ein bisschen beruhigend oder sehr beruhigend. Und ich finde es spannend, ich habe einen streng gläubigen katholischen Chef und einen wirklich guten Chef. Wirklich guten Chef. Und ein Mitarbeitergespräch hatte mit ihm, letzte Woche nicht erzählen. Und das Mitarbeitergespräch war sehr gut gewesen. Und extrem positiv, extrem ermutigend. Kaum etwas. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist ja gut, es ist ja schön, so kaum etwas gefunden, wo nicht passt. Es waren nur zwei Fragen gewesen, und keine Punkte. Das ist noch interessant, sie hat Fragen formuliert gewesen. Das hat mich auch spannend gedacht, wie er das gemacht hat in dem Sinn. Und dann gibt es bei uns auch immer so eine 360-Grad-Beurteilung, wo Menschen können gefragt werden, ja, wie siehst du den Lanz? Und dann geben die Feedback, und das Feedback fließt bei ihm aber direkt 1:1 ein. Er übernimmt eigentlich wortwörtlich, was sie gesagt haben meistens. Das ist noch so spannend zu sehen. Oder? Da sind diverse Sachen drin gewesen. Auch fast alles positiv. Eins ist das gleiche Thema, das ich gehört habe, eine Frage war in dem Sinn. Und ich sage das jetzt nicht wegen mir, sondern einfach, es geht darum, dass wenn wir mit dem Herr unterwegs sind, wirklich das machen, der Herr will, dass man merkt, dass der Herr Einfluss nimmt und schaut, dass wir Gunst und einen Platz bekommen. Und jemand hat geschrieben, ein wunderbarer Mensch, eine Perle in dieser Firma. Ich fand das noch spannend. He? Spannende Formulierung, oder? Ich finde es spannend, dass die Person eine Perle sagt für einen Mann. Aber ich habe es absolut nicht persönlich genommen. Von dem her. Und es ist noch interessant, so Zeug nicht zu hören. Oder? Wir hatten Weihnachtsessen am Freitagabend. Und da gibt es ein paar Leute, die ich, ja, ich verstehe mich mit vielen sehr gut, mit denen noch ein bisschen besser. Und mit denen habe ich kurz geredet und die hat dann nur so gesagt, weißt du, ich bin jemand, der Menschen wirklich gerne hat. Grundsätzlich. Und das ist ja so, sie hat wirklich alle gerne, und alle haben sie gerne, große gerne. Aber weißt du, du bist jemand, der ein ganzes extrem gutes Herz hat. Oder? Die Person ist nicht gläubig. Und das ist das, was mir dann zeigt, dass wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, dass er absolut Autorität hat über alle Menschen, die dort sind. Das spielt keine Rolle. Oder? Ich finde es immer so faszinierend, so Sachen, so Interaktionen zu erleben, um zu sehen, okay, mal, wenn wir wirklich mit dem Herrn unterwegs sind, dann zeichnet das. Dann zeichnet das wirklich. Und das, was ich mir wünsche, dass wir eben genau auf das bauen. Und wir kommen jetzt zu dem Abschnitt, wo ich eigentlich für uns Menschen, jetzt wie wir sind, viel interessanter und spannender finde, wo man wirklich darüber redet, wie das aussieht, was passiert, wenn wir vom fleischlichen Tod ins geistliche Leben durchdringen, mehr und mehr in unserem Leben selber. Oder? Und das ist das, was wir wünschen, dass unser Leben können gelesen werden. Genau so können gelesen werden, wie es hier auch steht. Wenn man euch die paar Versen anschaut, zum Anfang, 1. Petrus 4, die ersten 6 Versen noch, wo es wirklich auch darum geht, was passiert. Oder? Und da steht es so, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Das heisst, seid gleichgesinnt, denkt auch so, wie Jesus Christus gedacht hat. Und jetzt kommt eine Formulierung, die ich wirklich nachschauen musste. Weil wenn das so wäre, einfach so kategorisch, wäre das optimal cool. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Das heisst, wenn du im Fleisch gelitten hast, dann hast du aufgehört zu sündigen. Ich bin überzeugt, dass ich mir einer meint, dass es nicht ganz so ist. Aber das, die Aussage da, das hat aufgehört, hat folgende Bewegung eigentlich. Der unterbricht oder beendet freiwillig mit der Sünde. Und das ist eine spektakulär spannende Formulierung. Und über das möchte ich gerne wirklich mit euch philosophieren. Nein, ich will nicht mit philosophieren, ich will ein paar Gedanken dazu weitergeben. Der Punkt ist der, Wenn wir mehr und mehr vom Geist Gottes Sachen anfangen zu hören und er im Fleisch unterwegs sind, dann merken wir, dass uns gewisse Sachen einfach nicht gut tun. Und wenn wir dort ankommen, im Normalfall, und mir geht es so, nicht im ersten Mal, aber vielleicht beim 15., 20. Mal, wenn wir merken, dass es nicht gut tut, dann sage ich, ich will das nicht mehr. Ich tue freiwillig beendigen, mich so zu verhalten. Das ist der Punkt. Und wenn wir merken, dass wir im Fleisch leiden, das ist noch spannend, wenn wir im Körper leiden oder emotional leiden im Fleisch, weil wir irgendwo ein Verhalten an den Tag legen, wo den Menschen nicht gut tut, irgendeinmal, früher oder später, können wir zwungen zu sagen, also, dann höre ich einfach auf mit dem. Und das ist die wahre Veränderung. Und das hat gar nichts, oder sorry, hat gar nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, wo wir eigentlich sagen, du darfst das nicht. Und das ist etwas, was mir so, so wichtig ist. Wenn wir anfangen, eine Church werden, wo die Leute kommen und sagen, du hast gesagt, du darfst nicht mehr, dann ist etwas schief gegangen. Dann ist etwas in die Hose. Und das ist nicht das, was wir predigen. Wir predigen, wenn du den Heiligen Geist bekommst mehr und mehr, dann merkst du mehr und mehr, dass das, was du im Fleisch tust, dir nicht gut tut. Darum möchte ich dir ein Angebot machen, hör doch auf und übernimm etwas anderes. Das ist der Punkt. Das ist das, was man predigt. Genau das da hier. Wer im Fleisch gelitten hat, der hat sich freiwillig entschieden, mit der Dummheit aufzuhören. Das ist das, was da steht. Und ich habe, und dann kommen da eine Liste von Punkten, oder? Im Vers 3. Die Liste von der Punkte von Vers 3, die sagen vielleicht ein paar von euch schon etwas, oder? So, Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Aufregung, Leuchten, Gottesdienst. Das spricht mich vielleicht an, aber ich werde bewusst noch ein paar andere Sachen jetzt aufgreifen. Wo ich merke, die mindestens so wichtig sind. Rechthaberei, besserwisserisch sein, überheblich sein, zu tief stapeln, schlecht denken von sich selber, sich in den Keller runterstellen, das ist genau das Gleiche. Das tut nicht genau gleich schlecht. Darum wird nicht ermutigen, hört doch auf damit. Es geht nicht garantiert besser. Das ist mir so wichtig, ist genau das Gleiche. Das sind auffällige Sachen hier, die wir irgendwo sehen können, oder? Wenn er Ausschweifung lernt, Begierd hat, wenn er besoffen ist, wenn er frisst, wenn er sauft, wenn er gräulich wird, das siehst du einfach, oder? Aber wenn er ihn aber schlecht von sich denkt, weil er nicht checkt, dass seine Gedanken ein bisschen ungeschickt sind im Vergleich zum Herrsinnen, dann siehst du es vielleicht nicht an, aber es ist genau gleich ungesund für ihn. Mir ist es so wichtig, einer, der stolz und überheblich ist, oder einer, der immer das Gefühl hat, er müsse immer nur machen, anstatt aus dem Leben, das er hat, das könnt ihr gerade vergessen, es tut überhaupt nicht gut. Und was rauskommt, ist nicht Leben. Ihr wisst ganz genau, von was ich rede. Ihr wisst ganz genau. Und um das geht es hier. Der Herr sagt, wenn du merkst, dass es dir nicht gut tut, dann hör doch auf damit. Nicht, weil der Marc oder die Miriam oder irgendein anderer sagt, hör auf. Sondern weil du merkst, dass es dir nicht gut tut. Und das ist mir so wichtig. Das ist das, was uns verändert. Wenn wir selber merken, oh, das ist eigentlich wirklich ein Seich. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr ein grosses Mau haben gegenüber meinen Eltern. Das ist etwas, so Kinder bei uns ab und zu noch ab und zu haben. Es kommt noch ab und zu in Sinn, egal wie alt sie sind. Das ist auch nicht gut. Meine Kinder haben schon manchmal gehört, für sie ist zum Glück nichts Neues. Aber das ist mir wichtig. So Zeug. Es gibt so viele Sachen. Oder? Es gibt noch andere Sachen. Geiz ist auch nicht gut. Das tut uns auch nicht gut, weil das beraubt uns. Das ist interessant. Also vielleicht interessant, ich rede nicht gerne über das Geld, und wir auch nie über das Geld teachen, habe ich das Gefühl, ich will das einfach nicht. Aber Geiz ist ein Räuber. Geiz beraubt uns vom Segen, was der uns geben kann. Das ist ganz wichtig. So viele Sachen gibt es, die einfach nicht gut sind. Und wenn wir merken, dass wir wegen dem leiden, im Fleisch, finde ich spannend, im Fleisch, nicht im Geist. Im Geist können wir nämlich nicht leiden. Das ist noch schön eigentlich. Aber wenn wir im Fleisch leiden, dann können wir uns einfach überlegen, oh, will ich mit dem aufhören? Und wenn das jemand will, dann geht es nämlich viel, viel besser, als wenn er kommt und sagt, du musst. Das ist ein interessantes Geheimnis. Und darum sage ich, da sehen wir jetzt, was passiert, wenn Menschen durchbrechen, Jesus Christus einfach kennenlernen und merken, okay, oh, ich bin gar nicht mehr gezwungen, und das ist auch wichtig, das ist auch ganz wichtig, ich bin nicht mehr gezwungen, das zu, was das Fleisch von mir fordert, weil Jesus Christus, der Geist Gottes in mir hat, der mir hilft, anders zu entscheiden. Das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Oder? Und dann kommt der Vers 2. Ich finde auch interessant. Dass ihr hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Das heisst, dass ich dann eben, wenn ich mich entschieden habe für Jesus Christus, dann nicht mehr meinen eigenen egoistischen Motiv nachgehen, sondern was davon herausfinde, ja, was sagt der Herr, was denkt der Herr dazu von dem her? Oder? Und was ich spannend finde, das höre ich immer wieder. Leute, die sich erst später entscheiden, sagen manchmal, oder extrem häufig auch, wenn sie aufrichtig sind, auch wenn ich das nur früher gewusst hätte. Ich habe manches Jahr vergütet, mit dem, was ich hätte besser haben können. Vor allem, wenn sie mehr und mehr auch wirklich von Anfang reinwachsen, das, was sie haben. Oder? Das gilt aber nicht nur, das ist ganz wichtig, das gilt nicht nur für Menschen, die sich später bekehrt haben, es gilt auch für Menschen, die lange geschlafen haben im Glauben. Das gibt es auch ganz viel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es momentan extrem faszinierend, was passiert, wo wir unterwegs sind momentan und was wir alles für Möglichkeiten haben und für Sachen für erleben, wo das Reich Gottes aufbricht und sichtbar wird. In Form von Menschen, die sich für Christus entscheiden, in Form von sehr vielen Menschen, die Gebet wollen, sich verändern, in Form von Möglichkeiten, die wir haben, Sachen, die passieren. Und das ist das, wenn wir das jetzt erleben, wo etwas ist, wo je nachdem ist genau die gleiche Situation bringen, oh, jetzt erlebe ich etwas. Ich bin jetzt 25 oder 30 Jahre gläubig, jetzt habe ich die letzten 30 Jahre verschlafen. Was ist eigentlich los? Es geht nicht nur, es geht sowohl denen, die später sich bekehrt haben, wie den Gläubigen häufig so. Und ich weiss einfach eins. Und das ist die gute Nachricht für alle in diesem Zusammenhang, wenn es nachher ein bisschen so geht. Der Herr hat die einzigartige Fähigkeit, dass wir die Zeit aufholen können. Ich finde es cool, er ist nicht da. Der Marc hat sich für einen guten Jahr entschieden und hat sich vor weniger als vor ein paar Monaten getroffen. Gestern haben wir noch den gleichen Tag bekommen. Gewisse von uns haben da zwischen 15 Jahren. Er hat kein Jahr zwischen gehabt. Das Ziel ist, dass es noch kürzer wird. Das ist eine Art von Aufholen, wo wirklich Menschen sehr viel Zeit aufholen können, die sie vorher verloren haben. Und nicht nur das. Wenn wir dranbleiben und uns immer wieder für uns beten und lernen und hören und uns leiten, dann können wir brutal viel Zeit aufholen. Selbst wenn wir noch nicht so lange gläubig sind, das spielt gar keine Rolle. Das heisst, der Herr hat Möglichkeiten, dass man Zeit aufholen kann. Wo man das Gefühl hat, oh, die habe ich verlauert. Tut euch nicht grämen darüber, über das, was ihr verpasst habt, sondern freut euch über das, was ihr habt. Und baut auf dem auf und macht weiter. Gott ist nicht der Gott von der Vergangenheit. Gott ist ein Gott von der Gegenwart und von der Zukunft. Gott sagt, solange du lebst und mein Kind bist, kannst du mit mir Wahnsinnigkeiten erleben. Das ist mir wichtig. Die Vergangenheit, die ist vorbei. Und dieser Nachtrauer nützt nichts. Schauen wir, dass wir weitergehen. Und dass wir dranbleiben. Und das Maximum aus unserer Zeit, die wir noch haben, rausholen. Das ist so wichtig. Und ihr merkt, es ist viel möglich. Es ist mehr möglich. Und liebe Sie, in unserem Sinnliederkreis, die letzten paar Mal, machen wir primär nur noch etwas. Wir beten für Leute, die Gebet wollen. Weil sie merken, dass mehr möglich ist. Weil sie merken, dass es Sachen gibt, die sie zurückhalten. So Sachen, die sie merken, oder? Dass sie in der Vergangenheit nach heidnischem Willen. Und der heidnische Willen bei diesen Leuten ist häufig nicht fressen, saufen, sondern das hat mit Minderwertigkeit zum Teil zu tun. Hat mit Sachen zu tun, die mit ihnen gemacht wurden, die sie sogar nicht auslesen konnten. Hat mit Einstellung und Haltung zu tun, die sie einfach abgeschaut haben. Und nicht mit so Zeug hier. Und gleich haben sie gemerkt, ey, das ist Zeug, das ich im Fleisch leide, ich will das nicht mehr. Und dann beten wir für sie, und dann ist es anders. Dann gibt es eine andere Zukunft. Und das ist das, was Zeit ist momentan. Es ist Zeit, wo wir wirklich vom Herrn verändert werden können. Dass unsere Gesinnung, unsere Haltung, unsere Perspektive, unsere Blickwinkel anders werden und wirklich wir eine Zukunft haben, die anders aussieht. Wo wir wirklich auch über unser altes Zeug hinwegkommen und das können hinter uns lassen und weitergehen. Und das ist das, was hier auch beschrieben ist. Oder? Und spannend ist, das ist interessant, und dann kommt der Vers 4. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt, in die dasselbe Wüste unordentliche Treiben und sie lästern. Und das Wüste unordentliche Treiben, das kann wieder alles sein, übrigens, das ist mir ganz wichtig. Das hat nicht nur mit dem, was oben dran steht. Oder? Jemand, der in Gefahr steht, ständig über die anderen herabzulästern und plötzlich mit dem aufhört, weil man merkt, dass es nicht gut ist, das fällt die anderen an für die Tür. Ah, das ist immer dumm, ich habe gemacht früher, über die hast du immer abgeschrieben. Warum jetzt nicht mehr? Und was sie machen, sie verlästern. sie fangen an zu lästern. Aber das hört gleich auf. Das Lästern hört gleich auf. Das hört nicht erst dann auf, wenn sie müssen Rechenschaft abgeben, wie es im Vers 5 heisst, sondern das hört dann auf, wenn sie merken, dass die Menschen aufrichtig anders sind. Und von dann fangen sie nicht mehr an zu lästern, sondern sie sind plötzlich irritiert. Herausgefordert. Und fangen sich an Fragen stellen, was ist eigentlich passiert? Und in den besten Fällen, das muss man darauf bauen, entscheiden sich auch für Jesus Christus. Sie merken, das war eine nachhaltige, echte Veränderung von einem Menschen. Und genau das gibt ihnen eine Zukunft. Genau das gibt ihnen eine Hoffnung und eine Möglichkeit. Oder? Und das ist das, wo wir uns wünschen, für das, was wir machen. Dass Menschen so verändert werden, dass die Leute um uns herum sehen, dass es extrem gut ist für sie. Dass ihnen das wirklich gut tut. Und sagen, ich will das auch. Das will ich auch. Weil das ist cool, das ist gut. Und dann sind wir genau hier in diesem Text und dann haben wir genau das Ziel erreicht. Dann bleiben wir dran und schauen, dass möglichst viele Menschen das wirklich auch wollen. Und wirklich weiterkommen und nicht bleiben hängen, dort wo sie sind. Oder? Vers 5 ist eindeutig, da müssen wir nicht gross darüber diskutieren. Der Herr wird alle richten, die Lebenden und die Toten. Und jetzt kommen wir wieder zu etwas Interessantes. Es gibt lebige Lebige, es gibt lebige Tote, es gibt totige Lebige und es gibt tote Tote. Und jetzt kommen wir mit Vers 6 zu den toten Lebigen. Denn du sagst den Toten das Evangelium verkündet, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, also sterben, aber nach Gottes Weise Leben haben im Geist. Das sind die toten Lebigen. Und die haben Freude gehabt, wo Jesus Christus dort durchgelaufen ist. Und eine Überzeugung, die ich auch habe, ist, dass Jesus Christus gekommen ist und jetzt das Paradies auf da hat und von dem noch rein können. Vorher nicht. Das ist jetzt meine Meinung. Ob ich das theologisch verankern kann, weiß ich nicht. Aber es ist eine Überzeugung, die ich wirklich habe, weil vorher wäre es ja gar nicht möglich gewesen, weil der Opfertod Jesus Christus noch nicht da war. Und der Schächer hätte aber gerade mit können. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich bin überzeugt, er ist nicht der Einzige, der mitgenommen hat. Da bin ich überzeugt. Oder? Und das sind die, die zwar gestorben sind, aber leben. Und das ist etwas, was er hier schreibt, weil die Leute damals ein bisschen Stress gehabt haben mit dieser Situation. Weil die sind erwartet, nicht so wie wir heute, das ist jetzt gemein, was ich das sage, sie erwartet, dass Jesus Christus nächstens wiederkommt. Die haben mir gedacht, dass er jetzt gleich wiederkommt. Und haben das Gefühl gehabt, ja, was ist denn mit denen, die gestorben sind, aber sich entschieden haben? Easy. Die leben im Geist. Und die werden dabei sein. Das ist wichtig. Und das ist einer der Hintergründe, dass die Formulierung hier auch wählt. Und das stimmt, wenn du nach Menschen wie stirbst, was 100% der Menschen passiert, solange Jesus Christus nicht kommt, wenn Jesus Christus angenommen ist, lebst du trotzdem im Geist. Das ist ganz wichtig. Und das ist das, was er hier schreibt von dem her. Und jetzt sind wir wieder am gleichen Ort wie am Anfang vom Text. Gerichtet nach dem Fleisch, Leben im Geist. Und das ist der zentrale Punkt. Die Veränderung, die er beschreibt in den Vers 1 bis 5, sind genau das. Ich richte mein Fleisch selber, damit ich mehr Geist habe. Und schaue, dass ich möglichst nach dem Geist und nicht nach dem Fleisch lebe. Weil ich merke, und das kommt ganz einer meiner Lieblingsversen, der Geist macht lebendig. Nein, der Buchstabe tötet, das Fleisch tötet. Der Geist aber macht lebendig. 2. Korinther 3, 17. Das ist wichtig. Das Fleisch oder der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Und das ist das, was der Herr wirklich für uns parat hat. Das, was er für uns hat. Was er für uns will. Und es ist, wie gesagt, ein Angebot für ihn. Wo wir uns freiwillig entscheiden können, ob wir aufhören wollen mit dem, was uns nicht gut tut oder nicht. Der hat aufgehört mit der Sünde, hat sich freiwillig entschieden zu unterbrechen. Oder? Ich finde das so spannend. Beendet freiwillig. Freiwillig der Weg, der ihm nicht gut tut. Man kommt auf den Weg, der ihm gut tut. Und das, was wir wünschen, dass es eine Lebensphilosophie wird von uns. Ein Lebensprinzip ist besser, Philosophie ist es eigentlich. Prinzipien sind besser. Ein Prinzip ist ein Prinzip, wo wir sagen, hey, ich will der Mensch sein, der mehr und mehr zum Leben durchdringt. Das heisst, ich will mehr Heiliger Geist, ich will mehr Veränderung vom Vater. Und das ist etwas, was uns einfach nur gut tut. Und das, was wir wünschen für uns alle, dass wir das wirklich mehr und mehr ergreifen und packen und wirklich durchdringen. An Orten, wo wir noch keinen Durchbruch hatten. Amen.